Kommt und seht, Gottes Sohn. Kommt und seht die Liebe selbst. So haben wir es gerade gesungen. Und ich denke, davon haben wir gehört, gerade in der Lesung aus der Gott hat dich lieb Bibel. Ja, Jesus hat aus Liebe zu uns sein Leben für uns gelassen am Kreuz. Und ich fand das sehr eindrücklich, diese Schilderung der Soldaten, die irgendwie damit nicht klar kamen, dass das der König sein sollte, der König der Juden. Und so trieben sie ihren Spott mit ihm. Sie drückten ihm diese Dornenkrone auf das Haupt, spuckten ihn an, peitschten ihn aus. Und egal, was sie taten, sie konnten nichts daran ändern, dass Jesus sie liebte. Egal, was sie taten, sie konnten es nicht verhindern, dass Jesus für sie und für uns sein Leben ließ. Kommt und seht, Gottes Sohn. Kommt und seht die Liebe selbst. Habt ihr noch im Ohr diesen Satz aus dieser Geschichte, wo das Volk ihn da hängen sah und dann ihn verspottet, warum er nicht runtersteigt? Und dann heißt es, dass sie nicht verstanden, dass es nicht die Nägel waren, die ihn dort hielten. Es war Liebe. Jesus hätte runtersteigen können vom Kreuz. Und er hätte umringt sein können von Engelheeren und beeindrucken können. Und er hat es nicht gemacht, weil die Liebe ihn hielt, weil er wusste, er muss sterben, damit wir beide wieder in Kontakt kommen mit diesem Gott. Damit wir wieder Zugang finden zu seinem liebenden Herzen. Dass wir erlöst werden, gerettet werden, heil werden. Nach Geist, Seele und spätestens am Ende beim Herrn auch am Leib. Ja, Anneliese hat es ja gelesen am Anfang. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien. Das ist das, was ihn trieb. Er will uns befreien, weil er uns liebt. Er will uns erlösen, weil er Ewigkeit mit uns verbringen will. Nicht nur eine begrenzte Zeit hier auf dieser Erde, sondern Ewigkeit. Und Ewigkeit ohne dich, da würde Jesus was fehlen. Du bist es ihm wert, dass er sein Leben für dich gelassen hat. Und das wollen wir heute Morgen wieder neu schauen. Wir sind ja so angetreten am Sonntag, dass wir sagten, in dieser Woche möchten wir auf Jesus sehen. Jesus, wir sehen auf dich. Wir möchten deine Liebe sehen, denn deine Liebe, sie will uns verändern. Wir erinnern uns an diesen Palmsonntag, wo Jesus mit seinen Jüngern vor dem Passafest einzog in Jerusalem und triumphal empfangen wurde. Eine riesige Menschenmenge lief auf. Sie haben ihre Mäntel ausgezogen, die Mäntel vor ihnen gebreitet, haben von den Bäumen Palmzweigen abgerissen, sie ausgestreut und dann haben sie gerufen. Hosianna, das ist der erwartete Nachfahre von König David. Gepriesen soll er sein, denn er kommt im Auftrag Gottes des Herrn. Hosianna, gepriesen sei Gott, der Allerhöchste. Das war für sie irgendwo in diesem Moment klar. Jesus ist der Sohn Davids. Jesus ist der verheißene Messias. Jesus, das ist unser König. Und mit diesem König haben sie große Erwartungshaltungen verbunden. Denn dieser König, so hofften sie, kommt und wird Israel wieder groß machen. Das Volk Gottes wieder groß machen. Der König wird kommen, um sie zu befreien von der Besatzermacht der Römer. Matthäus hat uns diese Geschichte aufgeschrieben, hier in Kapitel 21. Und dann hat er zu dieser Geschichte ein Wort aus dem Alten Testament dazugepackt, Zacharja 9. So als ob er sagen wollte, Leute, Moment mal, schaut mal genau hin, wie euer König kommt, wer euer König ist. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel. Leute, schaut mal genau hin, was für ein König ihr habt. Er kommt jetzt nicht auf dem weißen Pferd. Er hat nicht das Schwert in der Hand und will jetzt die Römer vertreiben. Er kommt sanftmütig auf einem Esel, auf dem Reittier der Priester. Er möchte euch von einer anderen Macht befreien. Kennst du diese Macht der Sünde? Wenn du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun willst und irgendwie wie getrieben bist. Sünde ist eine Macht, die uns umklammert. Eine Macht, die uns nach unten reißen will, in die ewige Gottesferne ziehen will. Und Jesus sagt, das ist erstmal das Hauptproblem, was wir heute lösen müssen. Und dazu bin ich gekommen, um euch zu befreien von eurer Schuld, zu befreien von der Macht der Sünde. Seht, kommt und seht die Liebe selbst. Jesus hat es gemacht, weil er uns liebt. Und wir erinnern uns vielleicht an das, was wir gerade auch miteinander gesungen haben. Ein vertonter Text aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel, wo deutlich wird, dieser Jesus kam als das Lamm Gottes. Und dann nimmt uns der Johannes in dieser Offenbarung in den Thronsaal Gottes mit rein, Offenbarung 5. Und da sehen wir unseren König Jesus auf dem Thron. Und es wird gesagt, er sieht aus wie ein Lamm, das geschlachtet wurde für uns. Also unser König sitzt auf dem Thron, denn er kam dorthin auf dem Weg eines Opferlammes. Und dort beten ihn die himmlischen Wesen und die Ältesten, so heißt es, an. Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Jetzt, in diesem Moment, in dieser unsichtbaren Welt, in dieser Wirklichkeit, die ganz real ist, sitzt Jesus als das Lamm Gottes auf dem Thron. Das heißt, bis heute ist er erkennbar, dass er durchbohrte Hände hat, eine durchbohrte Seite. Bis in alle Ewigkeit wird erkennbar sein, dass unser König für uns sein Leben gelassen hat, damit wir beide Leben, ewiges Leben in der Gegenwart Gottes haben. Er ist würdig zu nehmen. Und sie beten an. In dieser Offenbarung wird dann deutlich, dass die Leute, die ihn anbeten, dass die Leute, die ihn nachfolgen, die erlöst sind, beschrieben werden als Leute, die dem Lamm nachfolgen. Das finde ich faszinierend. Jesus wird in der Offenbarung auch als Löwe geschildert, als dieser mächtige König. Und es wäre vielleicht für uns manchmal beeindruckender, wir würden dem Löwen nachfolgen. Dann können wir brüllen in dieser Welt. Da können wir beeindrucken, beängstigen. Aber Jesus sagt, nein, so bin ich nicht gekommen und so kommt ihr nicht. Ihr kommt dem Lamm nach. In seiner Art. Und dem Lamm nachfolgen heißt, ihn anbeten. Und heißt, offen werden für seine Liebe, offen werden für seine Art, Lammesart. Und das in dieser Welt widerspiegeln. Gerade in der Endzeit, nicht? In der so vieles chaotisch wird, immer gewalttätiger wird, brutaler, sagt Jesus, wenn ihr mir folgt, wenn ihr wirklich erlöst seid von mir, dann werdet ihr meine Art in diese Welt hineintragen, dem Lamm nach. Ich fand das beeindruckend, nochmal wahrzunehmen, der Mann, der das geschrieben hat, Johannes, der Apostel, hat genau so begonnen mit Jesus. Johannes, der Apostel, war ein Jünger damals von Johannes dem Täufer. Klingt das vielleicht ein bisschen verwirrend. Ne? Johannes der Täufer war der die Juden getauft hat. Und Johannes, der spätere Apostel, war einer seiner Jünger. Und eines Tages kommt Jesus da vorbei bei diesem Johannes dem Täufer und Johannes sieht ihn und er sah mehr. Er sah das Lamm Gottes. Und dann lesen wir in Johannes 1, Vers 29, dass er seinen Jüngern sagte, hey, schaut hin, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Welt wegnimmt, die Sünde der Menschen wegnimmt. Und Johannes, der spätere Apostel, war dabei und der spätere Apostel Andreas und sie sahen Jesus und sie sahen mehr als nur einen Mann. Und sie lösten sich von Johannes dem Täufer und sind hinter Jesus hergegangen. Und irgendwann ist Jesus das aufgefallen, dass die beiden Jungs hinter ihm hertappeln. Und dann dreht er sich um und dann fragt er sie, was sucht ihr? Ich weiß jetzt nicht, ob sie ziemlich verdattert waren, auf jeden Fall ihre Antwort klingt für mich jetzt nicht unbedingt intelligent. Er fragt, was sucht ihr? Und sie stellen eine Gegenfrage, Herr, wo wohnst du? Aber es war keine dumme Frage. Dahinter versteckt ist dieses Anliegen, Herr, wir würden gerne bei dir bleiben, wir würden gerne dich kennenlernen wollen. Wo bist du zu Hause? Wie lernen wir dich kennen? Und Jesus sagt dann, kommt und seht. Das ist durch die ganze Bibel, gerade im Neuen Testament, taucht das immer wieder auf. Kommt und seht mit den Augen des Herzens. Krieg mit, wie dein König ist. Krieg mit, wie dein Gott ist. Er möchte Nähe. Welcher König sagt irgendwelchen hergelaufenen Männern, kommt, ich nehme euch mit nach Hause. Kommt und seht. So ist unser König. Kommt und seht. Lernt mich kennen. Und das machen wir in den nächsten Minuten vor der Abendmahlsfeier noch ganz kurz, indem wir jetzt mitgehen und das liebende Herz Jesu uns anschauen auf dem Weg zum Kreuz. Ich finde das faszinierend und ich kann euch nur ein paar Punkte nennen. Und ihr habt ja heute vielleicht noch ein bisschen Zeit. Karfreitag ist ja der stille Feiertag, ne? Wo man jetzt nicht den ganzen Tag den Fernseher laufen lässt oder Party macht, sondern wo man vielleicht Chance hat, still zu werden und zu sehen. Die Liebe des Königs. Das liebende Herz des Lammes. Und wir setzen da an, wo wir gleich weitermachen, beim Abendmahl. Das hat Jesus ja damals gefeiert mit seinen Jüngern als Passamahl. Und an der Stelle, wo dann das Lamm gegessen wurde, nimmt er ja dann das Brot und sagt, siehe, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und er macht deutlich, unmissverständlich deutlich, ich bin das Opferlamm, ich bin das Passalamm für euch. Und das hatte Jesus vor Augen, dass er einige Stunden später am Kreuz sterben wird für sie. Er nimmt den Kelch und was heißt dann? Er dankt. Er spricht ein Dankgebet und weiß, ein paar Stunden später wird sein Blut fließen. Und ich sage, wow. Ein liebendes Herz, so habe ich hier geschrieben, kann feiern, kann danken und Loblieder singen, auch wenn der Weg, der vor ihm liegt, schwer ist. Jesus war voller Zuversicht. Ich würde sagen, weil er mehr und weiter sah. Er wusste, was er jetzt macht, dient dazu, seine Jünger zu erlösen und darüber hinaus noch viele andere Menschen. Um der vor ihm liegenden Freude willen, sagt der Hebräerbriefschreiber, erachtete er die Schmach, die Schande und das Leid nicht. Also Jesus sah weiter und er sagt, es lohnt sich, die Liebe zu euch treibt mich. Und hier mein Leib für euch gebrochen, mein Blut für euch vergossen. Und er dankt, weil er getrost ist und zuversichtlich. Das ist Liebe. Und wenn du zu Jesus kommst und ihn anbetest und ihm folgst, dann wird er dich in dieser Welt, in dieser Zwischenzeit, wie wir es gerade gehört haben, nicht vor allen Schwierigkeiten, vor allem Leiden bewahren. Er wird dich nicht immer dran vorbeiführen, sondern manches Mal da durchführen. Und wir können solche Wege gehen mit dankbarem Herzen, wenn wir lieben. Wir können diese Wege gehen mit Lobliedern auf den Lippen. Jesus, unser Lamm, ist vorangegangen. Könnt ihr darüber nachdenken, wir gehen einen Schritt weiter. Ein liebendes Herz kennt aber auch Anfechtung, Zweifel und Not. Wenn du jetzt mit Jesus, dem Lamm, nachgehst, von dem Fall von der Feier des Abendmahls, wo sie das letzte Lied eben, das war ein Loblied, und er sagt, ich werde mit euch in meines Vaters Reich wieder von diesem Gewächs des Weinstocks trinken. Also jetzt schaut auf das Ziel, geht mit seinen Jüngern jetzt außerhalb von Jerusalem in den Garten Gethsemane, dort wollten sie übernachten. Und dann merkst du, auf dem Weg passiert radikal was anderes mit ihm. Seine zuversichtliche, lobende, dankbare Haltung bricht in sich zusammen. Und es war da die Tage, diese Passionsgeschichte da in Essen. Jesus Christ, der Superstar. Jesus kam nicht als der Superstar, der jetzt in diesem Lobpreis in den Garten Gethsemane geht und mit Lob auf den Lippen am Kreuz stirbt. Nein, der kam in Niedrigkeit. Und er sagt, ich bin einer von euch und ich kenne die ganze Palette von Anfechtung, von Zweifel und Not. Und du merkst dann, wie er wirklich im Garten Gethsemane ist und das alles zusammenbricht und sein Herz unter großen Druck kommt. Und die Schreiber der Evangelien gebrauchen starke Worte. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Markus schreibt, Jesus war äußerst bestürzt und der Arzt Lukas schildert davon, dass seine Schweißtropfen wie Blut heruntertropften. Also richtig unter Druck. Heldengeschichten sehen anders aus. Und wenn Helden das auch so vielleicht erleben würden, versuchen sie manchmal das zu kaschieren, ne? Aber Jesus kommt nicht als Held. Jesus kommt als hoher Priester, der mitleiden kann mit deiner und meiner Anfechtung. Und ich merke, wenn ich dem Lamm nachfolge, gehören solche Stunden auch zu unserem Leben. Ich hätte sie lieber nicht. Ich würde sagen, in den letzten Jahren habe ich mehr dieser Stunden gehabt, als ich das jemals ahnte. Und Jesus macht mir deutlich, das gehört zu mir. Ihr kommt auch in solche dunklen Stunden, weil er mir folgt. Seht das Lamm Gottes. Es litt. Und Jesus sagt, habt ruhig Mut, darüber zu reden, wenn ihr solche Anfechtungen habt. Ne? Jesus hat das nicht versteckt, sondern er hat drei seiner Jünger mitgenommen und sie haben es mitbekommen. Wir dürfen in dieser Welt ganz transparent sein. Auch Christen haben nicht immer ein Loblied auf den Lippen. Auch Christen leiden unter dieser Welt und auch Christen kommen unter Druck. Ein liebendes Herz kennt auch Anfechtungen. Gehen wir einen Schritt weiter. Ein liebendes Herz sehnt sich danach, mit dem Vater zu reden. Also der Mensch, der die Fülle Gottes in sich hatte, kommt unter Druck. Und ich weiß nicht, was alles für Gedanken in seinem Herzen waren, aber Jesus schüttet sein Herz vor seinem Vater aus. Das ist ihm ein Anliegen. Mein Vater, so betet er. Er möchte nicht mit seinen Gefühlen alleine bleiben im Selbstgespräch. Nicht, dass er manches Mal, wenn ich unter Druck komme, merke ich rede mit mir ständig. Und sich selber zuhören tut nicht gut. Zumindest meiner Seele geht das so. Weil ich erzähle meiner Seele manchmal so niederschmetternde Dinge, entmutigende Dinge. Und Jesus sagt, schaut auf mich, seht mich an, ich kenne das. Wenn du in deinem Selbstgrübeln irgendwo versinken willst, mach es wie ich, such die Gegenwart des Vaters. Schütte dein Herz aus, rede mit ihm. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden, so heißt es. Sag, was? Gerade hast du Abendmahl gefeiert, mein Leib für euch gebrochen. Und jetzt bist du an dem Punkt, gibt es nicht eine andere Lösung? Überleg mal, Papa, haben wir da nicht noch einen Plan B? Das klingt nicht nach einer Heldengeschichte. Das klingt nach Ehrlichkeit, nach Menschlichkeit. Und Jesus sagt, ich bin in Niedrigkeit gekommen, das ist euer König. Und ich gehe den Weg voran, um euch den Weg zu bahnen. Geht hinterher. Sagt die Dinge vor dem Vater, wie sie wirklich sind. Auch wenn andere sagen, das ist aber jetzt Unglaube. Nein, es ist nicht Unglaube. Ich gehe mit meiner Not ehrlich in die Gegenwart Gottes und sage es ihm. Gebet ist das Gespräch des Herzens mit Gott. Und liebendes Herz, ein liebendes Herz bleibt auch in der Anfechtung, in der Beziehung zu Gott. Mein Vater. Es geht jetzt nicht nur darum, auf den Vater, mit dem Vater zu reden, sondern auch auf den Vater zu hören. Und ein liebendes Herz quatscht Gott nicht nur die Ohren voll. Liebe ist ja eine Geschichte, die Begegnung möchte, im Reden und Hören. Liebe ist etwas, wo ich mir Zeit nehme, mit dem zusammen zu sein, den ich liebe. Und Jesus nimmt sich diese Zeit. Und er möchte in der Gegenwart seines Vaters zur Ruhe kommen. Und Ruhe, Frieden bedeutet, dass sein Herz wieder mit dem Herzen des Vaters zusammenkommt. Ich bin überzeugt, das Ganze dauerte länger als 15 Minuten. Das heißt ja im Bibeltext, dass er dreimal betete, das ging mehr als dreimal. Da waren auch mehr Sätze gebetet. Es braucht Zeit. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Irgendwo habe ich den Eindruck, unsere Zeit wird immer schneller. Die Ereignisse kommen immer schneller, die einen durchrütteln. Das Lebenstempo wird immer höher. Wir brauchen Zeiten, uns da rauszunehmen. Und Jesus sagt, ich kenne das. Wenn du liebst, wenn du Jesus folgst, dann nimmst du dir Zeiten, um in der Gegenwart Gottes zur Ruhe zu kommen. Um in dem stillen Gewirr dieser Zeit die Stimme des guten Hirten zu hören. Ein fünftes, Ein liebendes Herz sehnt sich danach, den Willen des Vaters zu tun. Es geht nicht nur darum, zu reden, zu hören, was Gott will, sondern das, was man dann gehört hat, auch zu tun. Also Jesus betet nicht, damit der Vater weiß, was er will, der Jesus, und dass er dann auch tut, was Jesus will. Nein, er sagt, ich bete, weil ich möchte, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich möchte das tun, was du möchtest. Und wisst ihr, was es schwer macht, gehorsam zu sein, ist die Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht, wer von euch im Garten Gethsemane war. Wahrscheinlich nicht so viele. Das ist einfach nur über den Hügel und dahinter fängt die Wüste Juda an. Also nur ein paar Meter. Wenn Jesus über den Hügel gegangen wäre, die Soldaten hätten ihn nicht gekriegt, Judas hätte ihn nicht gefunden. Es wäre ganz leicht auszuweichen. Manchmal Gott nicht gehorsam zu sein, ist ganz leicht. Aber wer liebt, weicht nicht aus. Wer liebt, bleibt. Wer liebt, möchte in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters sein und was er hört, auch tun. Selbst dann, wenn es dir passieren kann, dass du plötzlich ganz alleine dastehst wie Jesus. Seht, die Liebe Gottes selbst bleibt und tut, was der Wille des Vaters ist. Sind wir in seiner Spur? Das will gelernt sein. Ein liebendes Herz ist gütig, sanftmütig und barmherzig. Man könnte zu all diesen Dingen ganz viel sagen, das machen wir jetzt nicht, weil wir schmecken und sehen wollen, wie Jesus uns beide lieb hat. Aber wenn es heißt, ein liebendes Herz ist gütig und sanftmütig und barmherzig, dann nehmt diese Geschichte, wie sie weitergeht, einmal kurz in den Blick für euch. Die Jünger, denen Jesus immer wieder sagte, wachet mit mir, betet. Ihr braucht das, das Gespräch mit Gott. Und immer wieder schlafen sie. Wir haben jetzt keine Erklärung in der Bibel, welche Tonlage Jesus gebraucht, wenn er mit seinen Jüngern redet. Ich habe mir früher mal gedacht, jetzt schimpft er mit denen, dass sie dann immer wieder schlafen. Aber sowas kann man schimpfend sagen, aus so einem Elternhaus komme ich, da wurde immer geschimpft. Ich war für mich ganz normal. Jetzt gibt er denen so einen richtigen Einlauf. Warum betet ihr nicht? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Aber man kann das auch sehr barmherzig und gütig sagen. Und ich glaube, das müssen wir uns dann anmerken. Gütig gesagt, barmherzig gesagt. Denn hier spricht die Liebe selbst, der weiß, wie schwer es sein kann, manche Dinge durchzuhalten. Er ist barmherzig mit seinen Jüngern, die schlafen. Er bleibt gütig gegenüber seinem Gefährten Judas, der kam in diesen Garten, um ihn auszuliefern, und das tut er dann mit einem Kuss. Heuchlerisch. Ich weiß nicht, ob ich das so liebevoll mitgemacht hätte, wenn ich genau gewusst hätte, was er gerade macht, der Kerl. Und Jesus bleibt der Liebende, mein Freund. Dazu bist du gekommen. Mein Freund, das ist diese Einladung, überdenk mal, warum bist du hier? Er ringt bis zuletzt um diesen Kerl, weil er liebt Judas und uns beide. Und der Petrus, wie er dann kommt mit seinem Schwert, was er hatte, und meinte, jetzt Jesus retten zu müssen. Der konnte nicht ruhig bleiben. Ich muss ja was getan werden. Dann haut er dem Malchus das Ohr ab. Und Jesus liebt. Auch den Petrus. Auch hier würde ich wieder sagen, früher hätte ich gedacht, der kriegt einen Einlauf. Nein, liebevoll. Petrus, so nicht. Das ist nicht meine Art. Wenn wir den Lamm nachgehen, geht das anders. Die Soldaten, die im blinden Gehorsam das taten, was nicht richtig war. Und Jesus sagt, macht mir wieder deutlich, ich bin für euch. Er macht dem Malchus das Ohr wieder heile. Genial. Aber er wusste genau, diese Kerle werden mich nachher auspeitschen. Werden mich quälen, martern. Und er liebt sie. Bis zum Schluss, wo er dann betet, Vater, vergib ihnen. Und was ich in dieser Geschichte nochmal gut finde, im Propheten Jesaja 50, vielleicht darf ich das noch lesen, da heißt es, Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Er hat gehört, er hat gebetet, gehört und hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Und jetzt hört mal, ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut. Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Was machst du, wenn dich einer anspuckt? Hältst du dein Gesicht hin? Was mache ich, wenn einer kommt und will mir den Bart ausreißen? Halte ich mein Kinn hin? Instinktiv halte ich dann mein Gesicht in die andere Richtung, oder? Kommt und seht die Liebe selbst, weiß, was kommt und gibt sich hin. Weil er liebt. Auch die politische Elite und religiöse Elite, die dahinter steht und ihn beseitigen will. Vater, vergib ihnen. Seine Jünger, die weglaufen, Vater, vergib ihnen. So ist unser Herr und den wollen wir jetzt feiern. Weil so wie er damals sich zeigte, so ist er heute. Und ihr kennt diese Geschichte am Ende, wo Petrus dann allem noch die Krönung aufsetzt und dreimal verleugnet, obwohl Jesus ihm gesagt hat, dass das kommen wird, hat das ja nicht geglaubt. Ich kenne den nicht. Verflucht will ich sein. Und dann kräht der Hahn. Und Lukas schreibt, in dem Moment, dass der Hahn kräht, dreht Jesus sich um. Und er sieht Petrus. Er sieht Petrus an, der gerade zum dritten Mal verleugnet hat. Und dann lesen wir, und Petrus weinte bitterlich. Warum? Ich glaube, Petrus hat auch in seinem Versagen Jesus angeschaut. Und jetzt treffen sich ihre Blicke. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus hat nicht gebetet, dass er nicht versagt. Jesus bewahrt uns nicht vor allem Versagen, aber er betet dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Und jetzt schaut er dich an heute Morgen. Was immer du hier reinschleppst, was du gelebt hast, wenn du ihn in den Blick bekommst, merkst du, er schaut dich gütig an, gnädig, barmherzig. Und er lädt dich ein, zu kommen, denn für deine Schuld hat er bezahlt, hat dich befreit. Und ich lade dich ein, wie Petrus, ehrlich zu werden, zu kommen und dich ganz neu diesem König auszuliefern. Unserem König, der gekommen ist, seine Lammesart, sein liebendes Herz in uns zu spiegeln. Wenn wir jetzt das nächste Lied singen, sieh das Lamm Gottes, dann geht es genau wieder darum, schau ihn an. Und gleich geht es um mehr, als ihn nur anzuschauen. Dann geht es darum, auch zu schmecken, mit deinen Sinnen aufzunehmen, Gott ist für mich. Sieh das Lamm Gottes.